ARD Sounds.
Hi ihr Lieben, hier ist eure Sarah Engels und ich wünsche euch viel Spaß beim ESC Update mit Thomas und Marcel.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Herzlich willkommen zum täglichen ESC-Update. Wir melden uns aus dem ersten Bezirk in Wien, der wundervollen Hauptstadt Österreichs. Wir, das sind natürlich Marcel, das bin ich und Thomas, das bist du. Hallo.
Ja, herzlich willkommen bei unserem täglichen Podcast hier direkt aus Wien. Und wir befinden uns gerade tatsächlich auch im Herzen der deutschen Delegation. Wo wir sind, das erzählt Marcel.
Wir sind im Hotel der deutschen Delegation und Sarah Engels ist 3 Stockwerke über uns. Das finde ich schon mal äußerst spannend, möchte ich kurz anmerken. Und genau so nah dran wie jetzt wollen wir euch das Ganze nach Hause bringen. Wir sind für euch jetzt die nächsten 7 Tage täglich da. Immer morgens zum Frühstück in ARD Sounds und überall, wo ihr Podcasts hört. Ihr kriegt bei uns die Neuigkeiten rund um den ESC, rund um Sarah Engels. Analysen, Bewertungen, Meinungen, manchmal auch verschiedene in einer Folge. Das wird großartig. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Und heute haben wir gleich ehrlicherweise so viel Inhalt, das reicht für 3 Folgen. Wir sprechen heute darüber, wie geht es Sarah Engels, wie waren ihre ersten Tage, wie war ihre Probe, wie ist ihr Outfit, wie war es für sie über den roten Teppich, also alles, wirklich alles rund um unsere deutsche Kandidatin und ihren Song Fire, der ja auch ein bisschen anders auf der ESC-Bühne aussehen wird und sich anhören wird, als wir es noch aus dem deutschen Vorentscheid kennen. Und wir haben dann später noch einen Gast, nämlich Satiriker Oliver Kalkofe, mit dem wir wirklich sehr ausführlich reden über den ESC dieses Jahr, über den ESC grundsätzlich, wie er sich verändert hat, über ein paar Songs, über die Favoriten, die es dieses Jahr gibt und natürlich auch über den deutschen Titel. Das ist schon einiges, was wir heute vorhaben.
Ja, und wir wissen, dass diese Folgen hier in der Woche von sehr, sehr vielen Leuten gehört werden, nicht nur die Fans sind, sondern mir haben einige Leute auch hier schon erzählt, dass sie mithören mussten. Genau das ist unsere Zielgruppe. Wir wollen heute das so klar machen, dass alle es verstehen. Ihr müsst nicht ESC-Fans sein. Ja, wir machen alles so transparent und erklären alles so schön, dass man auch als Neuansteiger, ja, oder wenn man halt in dieser Schicksalsgemeinschaft ist, alles gut versteht.
Heute ist Montag, das bedeutet, morgen ist Dienstag, morgen ist der Tag des ersten Halbfinales. Morgen werden sich 10 Länder für den ESC am Samstag für das Finale qualifizieren und Sarah Engels ist auch dabei. Die muss sich nicht qualifizieren, aber sie tritt außer Konkurrenz auf. Das heißt, morgen Abend wird es ihren Auftritt schon mal zu sehen geben, so wie er ist, live im deutschen Fernsehen bei One. Das freut mich auch sehr. Das heißt aber auch, Sarah hat jetzt schon relativ viel Stress, denn heute gibt es auch noch mal 2 Durchlaufproben in der Wiener Stadthalle, bei der sie dabei ist. Und dann wird es morgen eben auch für sie richtig ernst. Und wir wollen jetzt hier in diesem Podcast jemanden begrüßen, der die ganze Zeit sehr nah dran ist an Sarah Engels. Das ist nämlich unser ARD-Kollege Nils Dams. Ich grüße dich. Hallo Nils.
Hallo, freut mich dabei zu sein. Hi.
Nils, du bist in unserem Podcast ein ganz neuer, aber die Aufgabe, die du hast, ist unseren Stammhörerinnen und Hörern bekannt. Du bist ja Delegationsreporter, also das, was beim Fußball, bei der Fußballweltmeisterschaft die Jessie Bellmer ist, die steht dann vom Mannschaftshotel und erzählt so ein bisschen. Also du bist jetzt hier bei uns unsere Jessie Bellmer.
Ich bin Jessie Bellmer, genau, so ist es, absolut.
Und Jessie Bellmer macht mittlerweile Tagesthemen, also da wird schon noch ein bisschen was.
No pressure, genau.
Ja. Wer bist du? Woher kommst du? Ja, du bist Korrespondent des SWR in San Francisco, aber du bist jetzt hier.
Genau, ich komme ursprünglich aus Stuttgart. Ich bin vom Südwestrundfunk, vom SWR. Der SWR hat ja dieses Jahr, wie wir alle wissen, übernommen. Und deshalb bin ich jetzt der Delegationsreporter geworden. Die letzten 4 Jahre habe ich in San Francisco gelebt, beziehungsweise lebe noch in San Francisco, bin da Korrespondent. Und dann, ich glaube, das ist so eine Art Reintegrationsmaßnahme. So kann er noch, weil ich da ganz allein im Homeoffice immer arbeite, kann er eigentlich noch mit Menschen umgehen. Ist ja noch anschlussfähig. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Test, genau. Aber ich war davor lange bei SWR 3, bin also auch mit Popradios vertraut und so weiter. Und darum geht's, so ein bisschen die Popradios, die jungen Programme zu informieren, weil da findet dann eben ja viel statt. Da wird Sarah Engels dann auch im Radio gespielt. Und dementsprechend ist meine Aufgabe zu erzählen, was hier in der Delegation so passiert rund um Sarah Engels die ganze Woche.
Ja, wir reden auch gleich über Sarah, aber noch eine Frage an dich. Du bist jetzt hier eingetaucht in diese Eurovisionswelt und du bist jetzt ja sozusagen im diplomatischen Dienst, ja, weil du Mitglied der deutschen Delegation bist. Wie fühlt sich diese Wichtigkeit, die man jetzt hier überall hat, wie fühlt sich das für dich an?
Ich zeige natürlich ganz stolz immer diesen blauen D-Pass, den wir hier bekommen haben, dass alle sehen, wie wichtig wir sind. Genau, nein, also es geht einfach darum, dass wir nah dran sind, dass wir mitbekommen, was hier passiert. Und wir legen aber natürlich auch unsere journalistischen Standards an und gucken, dass wir eben, ja klar, unsere Aufgabe gut machen und eben das Relevante Verwandte rausfischen und allen erzählen, was hier, wie sich Sarah Engels vorbereitet, wie sie so drauf ist, was sie so über den Wettbewerb denkt und wie sie sich vorbereitet, vor allem in erster Linie. Und da ist ganz schön viel los in den letzten Tagen. Aber das stimmt, ich bin eingetaucht wirklich in eine Parallelwelt. Ich kenne den ESC bisher ehrlich gesagt auch nur aus dem Fernsehen. Ich finde das fantastisch. Ich gucke das jedes Jahr. Aber so vor Ort als Reporter und auch in der Stadt, das ist das erste Mal. Insofern habe ich ganz schön viele neue Eindrücke gewonnen und es ist sehr beeindruckend, wirklich.
Ja, lass uns über Sarah sprechen. Ja, wie geht's ihr? Das ist eine nationale Aufgabe, dass es ihr gut geht. Und schläft sie gut? Das ist auch eine nationale Aufgabe. Ich habe auch gehört, sie hat Rückenschmerzen. Erzähl mal, wie geht's Sarah?
Der Rücken der Nation, kann man das in dieser Woche wahrscheinlich wirklich sagen. Es geht ihr besser. Sie hat ja öffentlich nach einem Chiropraktiker gesucht und den hat sie gefunden. Also sie wurde massiert, es seien nur Verspannungen gewesen. Das ist wirklich wie beim Fußball gerade, ne? Und das ist wirklich so. Also der Rücken ist wieder in Ordnung. Schlaf, ich habe mit ihr am Freitag gesprochen, nach der ersten Probe, die am Donnerstag war. Wir sind tatsächlich am Mittwoch angekommen, Mittwochnachmittag. Da ging es sofort auch zu den Tanzproben und zu den Gesangsproben und so. Volles Programm gleich am ersten Tag. Donnerstag war die erste Probe dann in der Halle, in der Wiener Stadthalle. Und danach habe ich mit ihr gesprochen und sie meinte, ja, also sie versucht ausreichend zu schlafen, aber ne, mit dem Schlaf, das ist nicht immer so einfach.
Klappt so semi-gut, wenn ich ehrlich bin, weil natürlich nach so einem aufregenden Tag, wenn man das erste Mal auf der Bühne steht, im Kostüm, mit allem drum und dran, dann geht einem natürlich sehr viel durch den Kopf. Und das auch noch, wenn man abends im Bett liegt, dann fängt das Rad noch an zu rattern und man überlegt noch irgendwie, was man vielleicht noch verändern kann.
Das kann man sich natürlich wirklich vorstellen, dass wenn so eine Künstlerin abends dann nach dem ganzen Trubel, ja, und die Tür zumacht und dann ganz allein ist, dass die Gedanken im Kopf Karussell spielen.
Aber Stichwort Kostüm, da gab es ja auch noch eine kleine Schwierigkeit, sage ich mal. Das war jetzt auch nicht sofort da, das war in Griechenland.
Genau, das wollte noch mal gucken, so wie ist die Stimmung in Griechenland und dann erst rüber. Ja, das war kurz Panik hier, ehrlich gesagt, ne? Weil, also wir Mittwoch angekommen, Donnerstag ist die erste Probe. Es gibt Proben, aber jetzt auch nicht ohne Ende natürlich. Da will man natürlich gleich alle Möglichkeiten nutzen. Und der Koffer, ausgerechnet der Koffer war da. Sie ist ja hier ihr Koffer war nicht da. Sie ist ja hier auch mit der Familie angereist. Das waren insgesamt 8, 9 Koffer, die ihr Team mitgebracht hat. Und ausgerechnet ihrer war weg, mit den Kostümen, mit der Kosmetik und so weiter. Und dann wurde hier heiß telefoniert. Bis Mittwochnacht, 23 Uhr, habe ich hier Menschen durch die Lobby mit einem Handy gesehen. Und da wurde telefoniert mit der Fluggesellschaft und so. Ah ja, er ist in Griechenland, wurde dann klar gesagt. Und dann Donnerstagmittag um 12.20 Uhr ist er, glaube ich, angekommen. Um 15 Uhr waren die Proben, also wirklich just in time. Und dann waren die Kostüme zum Glück da und die wurden dann auch eben in der Probe getragen, logischerweise.
Ja, dann nennst du auch schon das andere Stichwort, was uns brennend interessiert. Ja, du warst bei allen Proben dabei. Erzähl mal chronologisch, wie läuft Ihr Auftritt? In den Medien oder gelesen haben wir, dass es da einen anderen Einstieg gibt.
Das ist richtig. Ich habe mit ihr auch über den Song gesprochen. Vielleicht wollen wir erstmal kurz anhören, was sie eigentlich über den Song sagt. Ich habe mit ihr am Freitag gesprochen. Da kam die Akustikversion von Fire raus. Und habe ich mal gefragt, ob es da einen Zusammenhang gibt.
Also ich lese mir natürlich auch ganz viel, neben der Kritik, die dann auch manchmal stattfindet, auch sehr viele positive Nachrichten von ganz, ganz vielen Menschen aus Deutschland durch. Und nicht nur aus Deutschland, sondern auch international. Und da war ganz, ganz oft irgendwie Nachfrage, oh ja, diese Akustikversion fanden wir so schön, vielleicht kannst du die irgendwie mit einbauen oder so. Habe ich mir natürlich auch zu Herzen genommen und deswegen diese Akustikversion eben jetzt released. Und vielleicht hat das ja auch was mit dem Auftritt dann für nächsten Samstag zu tun.
Vielleicht, ja. Ganz vielleicht.
Das ist ja mittlerweile auch bekannt, ne? Wir hatten ja den Reddit-Eintrag und so weiter und das stimmt, das kann ich auch bestätigen und ich war in der Halle. Es gibt den Einstieg, der eben die Piano, die Akustikversion ist und dann geht es aber relativ schnell eben in die Version, die wir alle kennen. Und darf ich noch kurz was sagen, weil es ist absolut verrückt, wie so eine Probe abläuft, weil man geht in die Halle, es gibt für die Delegation so Bänke, die aufgebaut sind, Snacks, jeder hat Kopfhörer, dass man das auch hört, ne? Was die da genau singt, die Sarah Engels, und man guckt dann Fernsehen in der Halle. Also dahinter läuft dann eben die Probe ab und die Delegation guckt sich das dann in erster Linie, ehrlich gesagt, auf dem Fernseher an, um zu wissen, okay, so sieht es dann nachher für die vielen Millionen draußen aus. Und da dachte ich, okay, wir sind hier in der Halle, da passiert es live auf der Bühne, lass mal Fernsehen gucken. Das fand ich schon irgendwie witzig, aber ist ja klar, warum das so ist.
Ja, das ist das Wichtigste. Es muss auf dem Bildschirm gut aussehen, es muss auf dem Bildschirm gut klingen, das ist das Allerwichtigste. Ja. Und was ja doch interessant ist, finde ich, ist auch ein bisschen die Farbe. Farbgebung dieses Auftritts. Also die Bühne ist ja so schwarz-rot nach allem, was wir gesehen haben. Das, was sie anhat, ist Gold. Also das sind ja auch drei Farben, die uns bekannt vorkommen aus Deutschland. Also, was kannst du noch erzählen über die Probe, über sie? Wird getanzt? Was passiert?
Wenn wir kurz beim Kostüm bleiben sollen, das war die ursprüngliche Version, die dann ja irgendwann angekommen ist, der Kostüme, die waren komplett Gold. Sie hat vier Tänzerinnen auf der Bühne, alle hatten den gleichen Farbton, alle Gold. Und dann wurde auch eben in der Probe festgestellt, im Moment mal, das sieht ja aus wie eine Girlgroup hier. Wir müssen sofort klar machen, wer hier die Chefin ist, wer hier der Star ist sozusagen und wer hier die Tänzerinnen sind. Und dann, ja, und dann musste eine andere Farbe her, da mussten andere Kostüme her. Es ist eine Schneiderin im Team hier mit in der Delegation, die sich natürlich auch um Anpassungen der Kostüme kümmert, aber die kann jetzt auch nicht über Nacht ein Kostüm dauert anderthalb Wochen im Team. Sie ist ganz alleine hier. Sie hat keine vier Wochen Zeit. Und dann hat sie gesagt, okay, was wir machen können, ist einfach Sprühdosen holen, die hautverträglich sind und dann die Kostüme der Tänzerin eben ansprühen. Und jetzt sind die braun, die vorher Gold waren. Und jetzt ist Sarah Engels die Einzige, die eben noch ein goldenes Kostüm trägt. Also das ist schon interessant, wie schnell dann eben sowas geht. Und hätte mir das niemand gesagt, man würde das nicht, man würde es nicht erfahren. Aber hier exklusive Info, die waren am Mittwoch am Donnerstag sogar auch noch. Am Donnerstag waren die eben alle noch Gold, jetzt sind sie braun, die Tänzer.
Ach, guck mal, interessant.
Ist super. Interessant, wann sowas auffällt, dass man das vielleicht ändern sollte, aber cool.
Ja, komplett durchdacht. Dann seid ihr nach der Probe in den sogenannten Viewing Room gegangen, habt euch das alles nochmal angeguckt, was das österreichische Team hier aufgezeichnet hat. Und wie ist dann Sarah aus dieser Probe rausgekommen? Fand sie es gut oder war sie nicht so gut gelaunt?
Also es war das erste Mal, ja, die erste Probe von mehreren Proben und da wurde schon hart diskutiert. Ne? Da guckt man wirklich jede Sekunde an, jeden Kamerashot und so weiter und da wird dann wirklich über fast jede Sekunde diskutiert. Ist der Kamerashot eng genug? Ist er nah genug? Wollen wir Feuerfontänen? Habe ich auch vergessen. Die kommen natürlich auch vor. Ne? Das überraschenderweise, dass bei Fire dann auch Feuer eine Rolle spielt. So sehen wir genug Feuer? Sehen wir die Tänzerinnen genug und so weiter? Und da wird wirklich über jede Einstellung gesprochen und dann diskutiert und ich sag mal so, es war jetzt nicht eine ganz große Spaßveranstaltung, weil alle wissen, hey, der Zeitdruck wird größer, wir haben noch Proben, aber wir müssen eben auch noch was tun. Und ich glaube, so ist Sarah Engels aber auch. Ne? Also die will natürlich das alles perfekt haben. Das hat man gemerkt. Die will hier absolut delivern vor über 160 Millionen Menschen. Das ist natürlich eine riesige Chance und da soll alles passen. Ich glaube, für die Delegationsstimmung war es schon ganz gut, dass dann bei der zweiten Probe ein paar Tage später, dass da eben dann auch so wirklich Fortschritte zu sehen war und dass die Wünsche dann auch besser umgesetzt werden, was auch immer sehr kompliziert ist, weil die Wünsche dann eben auch mit der ORF-Regie besprochen werden muss und so weiter. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, wir wollen das und das und das. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle und die werden jetzt nach und nach eben weiter umgesetzt, dass eben am Samstag das möglichst perfekte Ergebnis bei rumkommt. Mal gucken, ob es klappt.
Wir haben ja auch schon ein bisschen was gesehen. Es gibt ja 30 Sekunden, die veröffentlicht wurden aus der zweiten Probe von Samstag. Die Bühne hinten werden so ein bisschen die Lyrics eingeblendet von Fire. Die Bühne, das sieht so aus, als ob sie nach hinten verlängert wird durch so einen 3D-Effekt, den man da auf der Leinwand sieht. Man sieht noch so ein kleines Podest, auf dem Sarah ja am Anfang auch liegt, wenn ich das richtig verstanden habe, während der Balladenversion. Aber wie viel wird sich bewegt? Wie viel wird getanzt? Gibt es wirklich einen richtigen Wow-Effekt bei der Performance? Was würdest du sagen?
Ja, also die Tänzerinnen tanzen überraschenderweise. Sarah Engels geht so, ne? Also ich meine, definiere Tanzen, also sie bewegt sich natürlich dann entsprechend, aber also das bleibt schon relativ in einem Bereich sozusagen, die Bühne, die rennen jetzt nicht über den riesigen Laufsteg, das ist ja so ein V-förmiger Laufsteg durch die ganze Halle, der wird jetzt nicht genutzt zum Beispiel, aber das, es gibt schon einen Wow-Effekt. Da warten wir mal ab, was da genau passiert.
Jetzt habe ich gerade das Zögern in deinem Gesicht gesehen. Das darfst du noch nicht erzählen, aber
es gibt Regeln.
Genau. Morgen sind wir alle schlauer, genau, wenn wir das im Semifinale dann am Dienstag gesehen haben. Und du hast auch schon diese Bühne, die ja auch wieder von Florian Wieder designt wurde.
Der auch bei der Besprechung übrigens dabei war, ne? Der steht dann auch dabei und hört sich das dann auch alles an.
Also wir haben gerade die Bühne angesprochen und ja, wie hat diese Bühne, na, die Bühne, die für Sarah die Welt bedeutet, wie hat sie denn darauf reagiert? Sehr respektvoll? War sie begeistert davon oder?
Respekt ist, glaube ich, das richtige Wort, aber jetzt nicht Angst. Ne? Ich meine, sie steht ja seit knapp 20 Jahren auf der Bühne, hat auch gesagt, hey, das läuft schon alles irgendwie automatisch irgendwie. Aber sie hat gesagt, sie will den Moment genießen und das ist die eigentliche Herausforderung, dass man auch bei den ganzen Proben und so weiter das nicht einfach nur so abspult, sondern sagt, hey, ich bin diese 3 Minuten auf dieser riesigen Bühne, die durch die ganze Stadthalle letztendlich läuft. Wie gesagt, dieser Bühnensteg geht ja dann in den Green Room und so weiter. Also riesig 166 Millionen Grad, sagt man in Stuttgart, plus werden oder minus, je nachdem, werden zuschauen und diesen Moment bewusst zu genießen. Das ist eben die Herausforderung. Also die Bühne an sich, die Bühnengröße, die physische ist nicht das Thema, sondern wie man diesen besonderen, einmaligen Auftritt, wie man den dann auch wirklich bewusst genießen kann und erleben kann, ohne dass man eben nur stur das Programm abzieht. Das sei die große Herausforderung, hat sie gesagt.
Ja, jetzt will man es natürlich sehen. Also ein paar Stunden müssen wir uns noch gedulden, aber dann werden wir es ja auch in Gänze sehen und ich bin sehr, sehr gespannt. Aber es gab ja noch einen anderen öffentlichen Auftritt von Sarah Engels, über den wir noch sprechen möchten. Es gab einen öffentlichen Auftritt von allen 35 Acts. Denn traditionell gibt es am Sonntag die Eröffnungszeremonie des ESC und die war hier in Wien auf dem Rathausplatz. Da gab es einen türkisfarbenen Teppich, über den die ganzen Delegationen gegangen sind. Und wir beide waren auch da. Also ich stand auch am Teppich irgendwo so in vierter Reihe. Ich hatte teilweise aber auch wirklich Probleme, was zu sehen, muss ich sagen, bei den Leuten, die noch vor mir waren. Ansonsten fand ich es ganz hübsch gemacht. Das sah sicherlich gut aus. Hast du an deiner Position, wo standest du? Hast du ein bisschen mehr gesehen als ich, Thomas?
Ja, ich stand ganz strategisch ganz günstig. Also ich stand auch in der Masse links vom roten Teppich. Und die ganzen Künstler sind ja vom Burgtheater einfach nur über die Straße rübergegangen. Gegenüber ist halt das Rathaus. Und da gab es dann eine Bühne. Dann konnten sie nochmal auf dem Podest steigen, da habe ich sie dann alle gesehen, auch Sarah gesehen und dann wurden sie auf der Bühne kurz nochmal nach ein paar Banalitäten befragt, aber was für ein Kleid sie anhatte und was für Probleme das gab, das kann Nils, glaube ich, viel besser erzählen als wir beide.
Ja, also das Kleid war schon beeindruckend, rot lodernde Flammen hat das Kleid, sollte das Kleid darstellen und es war ziemlich breit, also so wenn man, also ne, unten Teil hier abwärts ging es immer breiter auseinander, 2 Meter im Durchmesser, tippe ich mal, und es war wirklich ein Thema, wie kriegen wir Sarah Engels zum Burgtheater, wo dann der 200 Meter lange türkise Teppich losging, weil sie passt nicht in ein Auto rein mit dem Kleid, wie machen wir das, aber dann wurde, ich hab auf Bildern dann gesehen, dass es dann zum Teil für den Transport so ein bisschen hochgeklappt wurde, dass sie dann eben transportfähig war, wie das klingt. Aber das hat dann offenbar noch geklappt, dass es dann ja auch nicht kaputt geht. Ne? Das ist ja, steckt ja wahnsinnig viel Arbeit drin. Und sie hat auch was zum Kleid gesagt bei den Kollegen vom österreichischen Fernsehen.
Es ist ehrlicherweise nicht ganz so gemütlich, wie es aussieht, aber wir haben uns ein bisschen inspirieren lassen von Katniss Everdeen, Hunger Games. The girl that stood in flames, das Mädchen, das in Flammen stand.
Das ist natürlich das Thema, das sich hier durchzieht, Feier, überraschenderweise. Und es bringt natürlich auch wieder Material für Bilder, für Videos. Sarah Engels ist natürlich begleitet, natürlich das Ganze auch sehr intensiv auf Social Media und pusht damit den ESC auch sozusagen, weil sich die Reichweite auch des ESC dadurch erhöht. Sie hat ja knapp 2 Millionen Follower, also jo, ist ein Social Media Eurovision, kann man sagen.
Trotzdem hoffe ich, dass der ESC und die Hungerspiele nicht so viel miteinander zu tun haben. Das möchte ich noch mal fürs Protokoll gesagt haben.
Ja. Die Hungerspiele der Musik, ja.
Darf ich dazu noch was sagen? Weil sie hat einmal, hat sie erst mittags um 12 gesagt, hey, ich muss auch irgendwann was essen. Ich bin noch nicht zum Essen gekommen, weil ich hier so viele Termine hatte, weil ich noch im Gym war davor und so weiter. Also ich glaube, Hunger spielt eine Rolle. Aber ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen. Alles gut. Sie kriegt genug. Ich glaube, das Zeitliche ist eher dann ein Problem.
Hat übrigens die ukrainische Kandidatin Leleka auch gesagt, die auf der Bühne interviewt wurde. Ich weiß gar nicht, ob ihr das noch gehört habt, dass sie irgendwie der Regisseur verboten hat, weiß ich nicht, diese Art von Mehl zu essen oder dieses Brot oder ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber Essen ist ein Thema.
Ja, Nils, vielen Dank soweit erstmal. Wir hören uns gleich nochmal, aber wir haben jetzt ein zweites Highlight in unserem Podcast und für Neuansteiger ganz toll, weil wir fangen quasi mit Oliver Kalkofe ganz von vorne an. Ja, wir haben ihn dazu gebracht, dass er sich in das Thema einarbeitet und wie ihr hört, war auch sehr dankbar, dass er die Favoritensongs bewerten kann und auch den deutschen Song bewertet.
Ja, was wäre so ein Einstieg in eine ESC-Woche ohne eine ja spannende Einschätzung zu all den Favoritensongs? Wenn ihr tatsächlich Stammkunden von uns seid, dann wisst ihr, dass wir am Montag vor dem ESC immer Prominenz zu Besuch haben. Letztes Jahr war Oliver Kalkofe hier und auch dieses Jahr ist er da. Hallo, Oliver Kalkofe.
Hallo, ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
Und wir freuen uns auf dich. Schön, dass du da bist.
Ihr habt in eurem Podcast, der heute auch erscheint, Kalk und Welk, ausführlich über den ESC gesprochen. Schön, dass du auch zu uns kommst. Wir nehmen uns jetzt mal die Favoriten so vor, sprechen darüber und vielleicht, falls es was gibt, auch noch Skurrilitäten. Aber vorab mal, ich habe gerade bei euch im Podcast gehört, da hast du erzählt, dass nach jahrhundertelanger ESC-Begeisterung deine Begeisterung für den Eurovision Song Contest in den vergangenen Jahren ein bisschen abgenommen hat. Stimmt das oder war das nur Meinungsmache?
Also es ist so, ich habe mich als Kind, ja, da habe ich natürlich den ESC immer geguckt. Aber da war es ja auch noch der Grand Prix Eurovision de la Chanson Ne? Also das heißt, ich kenne es auch noch, wie es war, als wirklich nur ein Künstler oder eine Künstlerin meistens alleine oder mit kleiner Begleitung auf der Bühne stand und es eben immer um den kulturell wertvollen Chanson ging und das war noch eine komplett andere Veranstaltung, aber natürlich haben wir das alles geguckt, ne? Man hat ja alles geguckt zu der Zeit, was irgendwie mit Unterhaltung
zu tun hat. Ja, wir hatten ja auch nichts anderes.
Ja, nein, und da war ich dann auch immer begeistert dabei. Dann ab den 90ern vor allem habe ich mich dann ja immer beruflich, also durch Kalkoves Mattscheibe, egal ob jetzt Radio oder Fernsehversion, fast jedes Jahr mit dem ESC auseinandergesetzt, habe da auch so diese Zeit des Umbruchs erlebt, also als plötzlich die Show immer größer wurde, immer wichtiger wurde, als aber auch sowas wie Humor und Selbstironie einzog, sogar in Deutschland, ne, durch Gildo Horn und durch Stefan Raab und ähnliches. Und dann jetzt in den letzten Jahren habe ich dann ab und zu mal, muss ich dann ehrlich zugeben, so ein bisschen abgeschaltet, weil ich mich nicht mehr drum kümmern musste. Und dann habe ich mal so vergessen, dass es den gab, schändlicherweise. Und dann habe ich aber wiederum auch gemerkt, dass es großen Spaß macht und dass es große Freude macht. Und wenn es möglich ist und ich die Zeit habe, habe ich auch eigentlich fast immer versucht, in den letzten Jahren für mich einfach nur aus Spaß dabei zu sein und dann im Live über Twitter, das macht jetzt nicht mehr so viel Spaß, seit es Ex ist, aber früher irgendwie über Social Media oder über Facebook, dann immer Live-Kommentare abzugeben und möglichst immer zu jedem Song eine kurze Zusammenfassung zu geben. Das ist so ein kleiner privater Spaß, den ich mir dann auch immer wieder gönne, wenn es möglich ist. Aber dieses Jahr war ich wirklich erst ein bisschen abgetaucht und erst durch euch habe ich mich jetzt wieder reingefunden. Und jetzt habe ich aber auch wieder Bock drauf, muss ich ehrlich zugeben.
Was für ein schönes Kompliment. Mhm. Was ist denn eigentlich, was war denn leichter zu parodieren? Also früher diese getragenen ESCs mit den Schlagern oder jetzt, wo die große Show da ist?
Damals war es leichter, vor allem, weil man sich so ernst nahm. Also damals war es ja eben diese übertriebene Ernsthaftigkeit und die konnte man sehr gut parodieren. Und vor allem, was man damals zu der Zeit dann so als Leichtigkeit missverstand. Also wenn man dann so dachte, ah ja, jetzt sind wir mal ein bisschen locker und lustig, dann wurde es eigentlich meistens peinlich. Und das war natürlich leicht zu parodieren. Und gerade in den 90ern, also in den 90ern war es wirklich wunderschön. Da denke ich sehr, sehr gerne dran, weil es da eben, wie ich ja eben schon sagte, diesen Umbruch gab. Also das heißt, da kamen plötzlich auch so verrückte Sachen, die man so vorher sich noch gar nicht vorstellen konnte. Und da war auch das Publikum sehr gespalten. Also das heißt, da war einerseits waren so die Traditionalisten, die immer sagen, das ist doch nicht mehr mein Chanson-Wettbewerb. Und was machen die denn da? Wie albern ist denn das? Und andere, die eben so aus reinem Spaß daran gingen, nämlich die etwas Jüngeren, die eben auch mit der getragenen Form erst groß geworden waren, aber die sagten, hey, guck mal, wir können das auch machen, wir können dabei auch einfach Spaß haben, wir können auch über uns lachen. Und das crashte oft aber auch dann zusammen. Und deswegen waren die 90er für mich die schönste Zeit eigentlich und die am besten zu parodieren war.
Ja, interessant, weil unter Fans gelten die 90er Jahre so als trauriges ESC-Jahrzehnt, weil es eben auch häufig unfreiwillig komisch war. Ja,
ja, für die Fans der heutigen ESCs, das muss man ja auch wirklich sagen, das hat sich komplett verändert. Also wer sich da mal die Mühe macht, also es gibt ja viele so Compilations und Zusammenschnitte oder so, aber wenn man so mutig ist, sich mal einen echten ESC in Originallänge aus den 80ern, wenn man den noch findet, anzugucken. Das ist schon eine Herausforderung, so wie jede Unterhaltungsshow oder fast jedes Unterhaltungsformat aus den 70ern oder so, wenn man das heute guckt, wirklich eine harte Nummer ist, was Tempo und eben, wie gesagt, nicht vorhandene Lockerheit oder sowas angeht. Und deswegen, das ist echt gar nicht mehr vergleichbar. Und der ESC lebt heute ja auch bei einem ganz großen Teil der Fans davon, dass man sehr wohl sowas wie Ironie und Selbstironie zulässt und das eben nicht so ganz ernst nimmt. Manche Leute schon, aber der Großteil kann ja auch über sich und über das Lachen und auch wenn es übertrieben ist oder wenn es schräg ist, daran Spaß finden, ohne eben ernsthaft am Untergang des Abendlands zu verzweifeln, wie es früher dann oft bei den älteren Fans der Fall war.
Das Schöne, wenn man das mit seinen Freundinnen und Freunden am Samstagabend guckt, dann kann man ja auch richtig schön lästern. Und diese Runde ziehen wir jetzt einfach mal vor auf Montag. Und lästern, wie man es heute macht, wertschätzend natürlich, über ein paar Songs und auch über das Gastgeberland. Österreich ist eine Kulturnation. Was für Assoziationen hast du eigentlich zum Gastgeberland Österreich als Kulturnation? Europas.
Ich finde Österreich sehr faszinierend. Ich finde auch, dass wir vor allem von Österreich viel lernen können. Also gefühlt ist es ja immer nach Mallorca ein bisschen das 18. Bundesland. Aber es ist in Wirklichkeit, finde ich, gerade was Humor und Ironie angeht, über den, worüber wir schon gesprochen haben, kann man von Österreich sehr viel lernen. Ich mag sehr so diesen schwarzen Humor, ja, der ja so eine Mischung dann so aus Deutsch und Britisch ist, so ein bisschen. Dieser Schmäh, den die halt haben und diese Art, wie sie an die Dinge und auch an die Kunst herangehen. Ich meine ja auch, allein Falco war ja damals, wenn ich so an die 80er zurückdenke, ich liebe den heute noch und höre den heute sogar noch viel öfter als früher, noch öfter und mehr als damals als Kind, weil ich glaube, ich habe das als Jugendlicher noch gar nicht richtig verstanden, wie genial der war. Und ich liebe auch so die viele von den ganzen modernen Bands und Künstlern, die aus Österreich kommen und es immer irgendwie schaffen, wirklich coole Songs zu machen, aber die auch inhaltlich überzeugen können. Also wo man lachen kann oder wo man merkt, da ist eine zweite Ebene drin und das ist irgendwie spannend. Ich bin deswegen auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie das dieses Jahr wird und hoffe sehr, dass das auch gelingt, so ein bisschen, ja, diesen Charme, diesen österreichischen Charme da auch in die Veranstaltung mit reinzukriegen.
Dann schauen wir doch jetzt mal auf die Beiträge, die uns da erwarten in Österreich. Und wir fangen an mit Deutschland.
Ja, natürlich.
Ja, Sarah Engels mit Fire. Spürst du denn das Feuer in dir? Wo brennt es?
Es ist so, also Feuer, wo ich es noch gut schaffe, die Hand über die Flamme zu halten, ohne dass es weh tut. Sagen wir mal so. Ja, die Hitze brennt noch so im mittleren Bereich. Ich finde, also das ist mein Problem mit den deutschen Beiträgen der ganzen letzten Jahre oder fast aller letzten Jahre ist immer das, man kann gar nicht so was drüber meckern. Also man muss einmal sagen, ja, handwerklich gut gemacht. Das ist jetzt so ein typischer familienfreundlicher Powerpop, ne, mit so ein bisschen, wenn man das dann auch sieht bei der Performance, ne, mit familientauglich erotisierten Tänzerinnen, ne, aus der Zumba-Gruppe, aus dem örtlichen Fitnesscenter. Und das ist also alles in Ordnung und das ist alles okay und das ist auch durchaus gut gesungen und die geben sich alle Mühe. Aber ich habe so das Gefühl, wie das habe ich halt schon 1000 Mal gehört und gesehen. Also da ist so der Innovationsfaktor 0, den ich da so spüre, sondern da denke ich so, das hätte man mir auch als, guck mal, was die KI alles kann, zeigen können. Und ich hätte jetzt nicht den Unterschied gemerkt. Das bedeutet wirklich nicht, dass ich jetzt sage, das ist schlecht und das ist gar nichts, sondern nur, es hat so, also Überraschungsfaktor ist da überhaupt nicht vorhanden. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig, weil ich weiß nicht, ob das dann beim ESC wirklich für einen der vorderen Plätze reicht, wenn es halt einfach nur gut gesungen und gefällig getanzt ist und eben einfach nicht aufregend ist. Und immer, das läuft halt vielen Trends hinterher. Es ist zwar eine Einzelkünstlerin, aber es hat so dieses Girl-Group-Feeling, was ich da so habe. Und es ist so, ja, durchschnittlicher Doodle-Pop, durchaus eben, wie gesagt, gut gemacht und eingängig, aber es reißt mich nicht von der Herdplatte, dieser Feuersong.
Ich habe so immer zwei Kriterien, die ich hier immer in ESC-Update runterbete, was einen guten ESC-Song ausmachen.
Und wir können sie alle mitsprechen.
Ja, und wir werden davon auch schon zitiert. Der eine ist, dass ein Song muss besonders sein, um zu gewinnen. Und zweitens exzellent. Also am besten beide Kriterien erfüllen. Gucken wir mal auf Sarah Engels. Ist der Song besonders und exzellent?
Also das würde ich sagen, das ist er wieder noch. Also er ist ein guter Durchschnitt, er ist ein gefälliger Popsong, der keinem wehtut und also das Prädikat sehr ordentlich könnte man verleihen, aber er ist nicht exzellent und er ist nicht herausragend und es fehlt für mich so dieses ein bisschen Kreativität, Mut und entweder muss es sehr eingängig sein, dass du so sagst, wie das kriege ich nicht aus dem Kopf, das ist ganz einfach und reduziert, aber dafür irgendwie genial, simpel und so, dass es dich eben mitkriegt, oder ist es so, dass du sagst, wie wow, das ist eine Kombi, die ich jetzt so nicht kenne. Oder ah, das hat mich jetzt aber irgendwie in irgendeiner Form überrascht.
Sarah Engels ist ja eine Person des öffentlichen Lebens, eine besondere Person des öffentlichen Lebens, weil sie eine wahnsinnige Reichweite hat. 1,8 Millionen Follower bei Insta. Und wenn sie nur ins Fußballstadion mit ihrem Mann geht, ist das irgendwie schon in der Bildzeitung eine Schlagzeile. Was hast du denn von dem künstlerischen Leben Sarah Engels in den letzten 10, 20 Jahren mitbekommen?
Ich bin, da ich musikalisch eher so ein bisschen auf anderen Gebieten unterwegs bin, aber natürlich habe ich so vom im Boulevardbereich die ganzen Dramen um die Ehe mit Pietro Lombardi mitbekommen und ähnliches. Und ja, da ist ja auch, das ist ja klar oder ist auch schön, dass sie eben ein wirklich erfolgreicher Popstar ist in Deutschland. Davon haben wir ja auch nicht so viele. Und das ist ja auch absolut positiv zu bewerten. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt hilft beim ESC. Und andererseits ist es natürlich auch genauso diese Schwierigkeit. Also es trauen sich ja meistens gar keine wirklich schon bekannten Künstler mehr für den ESC anzutreten. Und die so zum ersten Mal dann da meistens auf die Bühne gekommen sind, sind dann danach meist untergetaucht. Also das heißt, der ESC ist halt auch, gerade für deutsche Künstler und Künstlerinnen, eine schwierige Geschichte, ja, weil er kann dich auch schnell verheizen und deine gerade euphorisch frisch gestartete Karriere jäh beenden oder eben auch dir dann eben ganz viel Häme einbringen, wenn du schon ein bekannter Künstler bist und es klappt dann trotzdem nicht so gut. Daher in diesem Moment, also positiv gesehen, Respekt für den Mut, und dass sie sich da dem Ganzen gestellt hat. Und ja, jetzt das Publikum hat entschieden. Und vielleicht hat es ja auch recht gehabt. Also auch da, nicht falsch verstehen. Ich drücke die Daumen, bin jetzt nur nicht so hoffnungsvoll.
Von Fire gucken wir mal zu einem Song, der übersetzt Flammenwerfer bedeutet. Man lernt ja auch immer so schön viele Sachen beim ESC, unter anderem das finnische Wort für Flammenwerfer. Liekin Heitin, das ist ja, wenn man den Buchmachern vertraut, der absolute Favorit, den ESC zu gewinnen. So klingt der Song von Linda Lampenius und Peter Parkkonen. So, seit ungefähr 3 Monaten steht Finnland auf Platz 1 bei den Buchmachern bei den Wetten auf ESC-Sieg. Kannst du das nachvollziehen, Olli?
Na, er hat schon das alles, was ihr so ein bisschen zusammengefasst habt, ne? Vielleicht, also der ist etwas Besonderes. Es ist also auf jeden Fall ein Song, der für sich steht und wo man eben nicht sagt, der klingt genau wie der und der. Es ist eine tolle Stimme. Als ein cooler, leidender Sänger, ne, der bestimmt auch einige Frauenherzen schmelzen lässt. Es ist dazu eben dann ein moderner Beat und dann hat man noch diese scharfe Blondine an der Violine, ne, die da im Hintergrund ist und der Nebel, der ja unter den Rock geblasen wird und so. Also das hat schon sehr viel Pathos auch wieder dabei und macht Spaß anzusehen. Das ist auch ein Song, der eine Dramaturgie hat, was ja auch irgendwie oft wichtig ist und was ich auch toll finde, wenn du das schaffst, in 3 Minuten wirklich so ein kleines Opus eben hinzulegen und nicht nur einen Song, der aus Refrain und Hook und Strophe und so weiter besteht, ne? Also der nicht so eben dieses KI-Feeling eben nicht aufkommen lässt. Und das hat man hier auf jeden Fall nicht. Also es sind große Emotionen, ja, wie ihr auch schon sagtet, auch wieder sehr viel Feuer. Feuer zieht sich wohl irgendwie so ein bisschen vielleicht so thematisch durch die ganze Sendung. Ist ja auch eine schöne Sache. Ist ja auch toll. Also eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit. Und vielleicht wird ich jetzt hier dieses Mal ganz besonders gefeiert. Ja, also ich kann verstehen, dass der bei den Buchmachern weit vorne ist. Ist auf jeden Fall ein cooler Titel. Und ich schätze, dass der auch mit Sicherheit Chancen auf die ersten 5 Plätze hat. Ja.
Die beiden stellen ja auch so eine Liebesgeschichte dar. Spürst du zwischen dieser Geigerin und dem Sänger irgendeine Form von Chemie?
Jetzt nicht so sehr. Sie musste sich, also das, was ich gesehen habe, da war es ja auch, man merkte schon sehr, sie muss sich auch sehr aufs Fiedeln konzentrieren und sehr auf den Gesang. Das heißt, da ist nicht, aber was dann nach Feierabend abgeht, ist alles möglich. Auf jeden Fall hat es auch so diesen Hauch von Kunst. Ne? Es ist so ein bisschen so, hat auch so, das haben ja viele Songs, finde ich auch immer ganz spannend, die so einen leichten Hauch Arthouse-Feeling da immer versuchen reinzubringen, weil das ist eben auch das, was ja den modernen ESC ausmacht, dass der eben so vielschichtig ist zwischen einfach Pop und so ein bisschen oversext, ne, dass du so irgendwie guckst, wir wollen jetzt das Publikum richtig anheizen, und dann sind wieder andere, die entweder sehr reduziert sind, sehr selten in der letzten Zeit, oder dann aber eben welche, die versuchen, okay, wir bringen aber auch hier jetzt irgendetwas rein, was ihr nicht unbedingt erwartet, ne? Und das ist dann immer so ein bisschen diese künstlerische Metaebene, die da reinkommt, und das ist hier eben auch der Fall, und das kommt ja meistens gut an. Also es hat mir auf jeden Fall gut gefallen, auch wenn ich kein Wort verstanden habe.
Ja, Linda Lampenius ist auch so ein Star, habe ich jetzt gelesen. Also die war in den 90ern, wurde sie als Pamela Anderson der Klassik betitelt. Sie war im Playboy und jetzt könnte sie die älteste ESC-Gewinnerin in der Geschichte werden, wenn das wirklich funktioniert mit Finnland.
Tatsächlich, ja.
Ja, sie ist, meine ich, 55 oder 56. Ja, und der älteste ESC-Gewinner war 50 bisher.
Das ist für mich auf jeden Fall ein gutes Omen. Ich bin jetzt gerade mit 60 im Playboy. und zwar ernsthaft, weil ich bin jetzt also gerade noch in der Mai-Ausgabe, also die man jetzt noch kriegt, bin ich mit 8 Seiten und eigener Fotostrecke mit 60 im Playboy, und das ist ein gutes Gefühl. Sehr ästhetische Fotos. Ja. Ich habe die Kleidung aber anbehalten, muss ich vorwarnen. Aber ein langes Interview und so.
Es geht natürlich um die guten Interviews, ne?
Natürlich, natürlich. Und dieses Mal, jetzt kann man den wirklich endlich mal kaufen und sagen, nur wegen der Interviews. aber deswegen, da haben wir ja eine Verbindung, die Violinistin und ich. Und das freut mich sehr und kann dir nur sagen, ja, das ist ein gutes Zeichen. Also ich glaube, jetzt bin ich davon überzeugt, dass die ganz weit nach vorne kommen.
Wir gehen ins Arthouse, würde ich mal sagen. Du hast die künstlerischen Performances schon angesprochen, und so eine liefert Dänemark auch. Und das ist ja, wir können es mal vorab sagen, sowohl von Thomas als auch von mir ist das dieses Jahr die Lieblingsperformance, der Lieblingssong. Wir sind sehr gespannt, was du sagst zu Förviger Jem von Søren Tørpegaard Lynn. So, das also ein Song über eine Partynacht, die nicht endet. Wärst du auf der Party gern dabei?
Ah, das ist gut zu wissen, weil ich wusste auch nicht, weil das ist ja auch in auf Dänisch gesungen. Deswegen habe ich auch hier wieder überhaupt nichts verstanden. Ich habe sehr interessiert diesen diversen Tanzgruppen junger Kajalkünstler zugeschaut, die da wirklich alles geben und auch wirklich mit voller Power und Energie dabei sind. Das ist ja auch wieder so eine Performance, wo ganz viel Energie drin steckt, ne? Also immer mit Lichtblitzen und Blinkeffekten und Funken und einer wirklich ausgefeilten Choreografie. Also ist auf jeden Fall ein Song, der Spaß macht anzuschauen und der einen mitreißt. Also das finde ich auch auf jeden Fall. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, ja.
Aber wo du sagst, dass du noch nicht ganz wusstest, worum es da geht, kommt für dich denn rüber, dass es so eine Club-Atmosphäre sein soll mit dieser Box, in der sie da tanzen?
Ja, ich habe es, also es war, die genau, es ist ja so die Living in a Box, ne? die alle in einer Box zusammen tanzen. Das habe ich nicht als erstes empfehlen. Jetzt, okay, wo du es sagst, kann ich das alles nachvollziehen. Ich habe eher diese Dramatik gespürt. Mhm. Also ich hatte so das Gefühl von, der junge Mann, der da hauptsächlich singt, und auch die anderen, die haben auch irgendwie, also die haben was auszusagen, und es geht ihnen irgendwie um was. Es ging, also jetzt, wie es scheint, wahrscheinlich nur um eine coole Partynacht, aber ich hatte eher gedacht, sie haben auch irgendwelche Probleme, die sie versuchen hier zu verarbeiten. Aber ist ja auch oft so, wenn man richtig abfeiert. Weil es hatte eine gewisse Intensität, sagen wir mal so, wenn du eben nicht verstehst, was sie singen.
Ja, das mit der Intensität spürt man auch, wenn man die Sprache nicht versteht. Jetzt haben wir geredet über einen finnischen Song, über einen dänischen Song, und auch die anderen Songs, die folgen, sind alle in Muttersprache gesungen. Also ja, Deutschland singt auf Englisch, aber viele Länder nehmen sich das Recht heraus, in ihrer Muttersprache zu singen. Wie empfindest du das als Rezipient und Medienkritiker? Ist das schlau, um das individueller zu gestalten, oder ist es dumm, weil man eben nicht versteht, worum es geht?
Da bin ich gespalten in meiner Meinung. Ich habe immer noch versucht herauszukriegen, ob das früher eigentlich so war, dass man in der Muttersprache singen musste.
Mhm. Ja, ne? War also so, ne? Bis inklusive 1998 musste man in Muttersprache singen. Ab 1999 durfte man wählen, was man.
Also ich jetzt mit zunehmender Globalisierung und somit, dass das eben auch so ein gemeinschaftliches Pop-Feeling gibt, finde ich es auch vollkommen in Ordnung, wenn man in einer anderen Sprache, also meistens dann ja in Englisch singt. Allerdings finde ich es auch immer sehr positiv anzumerken, wenn die Künstler sagen, nee, wir bleiben auch bei unserer Sprache, auch wenn man sie eben dann vielleicht nicht gleich versteht, aber dann sagt man auch damit auch ein bisschen aus wie, guck mal, wir wollen durch was anderes überzeugen. Und auch wenn man dann, so wie ich jetzt eben, ne, das vielleicht dann falsch interpretiert erst einmal, aber du bist erstmal gezwungen, da selber drüber nachzudenken. Und das bist du dann bei so einem Song wie Fire nicht unbedingt, da verstehst du den Text und der sagt dir trotzdem nichts. Und das ist dann ja auch so das Problem, das ist oft, wird ja dann gerade in Englisch gesungen, damit es jeder versteht, aber man hat gar nichts auszusagen. Und deswegen ist es dann vielleicht mit der Muttersprache eigentlich auch ein guter Kniff, wenn man sich traut.
Ja, es ist ja auch total beim ESC wieder zurückgegangen. Also vor 10 Jahren waren fast alle Songs auf Englisch beim ESC. Also dieser Weg zur Muttersprache, man merkt das richtig, dass das in den letzten Jahren so passiert ist. Und unser nächstes Land, Frankreich, würde ja nie auf Englisch singen beim ESC. Ja, sie haben es mal ab und zu, aber das ist schon im sehr, sehr großen Teil Französisch. Und so ist es dieses Jahr auch wieder mit Monroe und Regard. Und das ist mal wieder ein Song, in dem wir Operngesänge hören. Mittlerweile kennen wir das beim ESC. Ist es für dich gut zu hören oder strengt dich das an?
Also ich bin kein großer Opernfan, da müsste ich lügen, ja, wenn ich jetzt sagen würde, wie ich liebe es, in die Oper zu gehen. Ich habe aber, ich finde allerdings die Kunst, also so zu singen, fantastisch. Und wenn das jetzt wiederum auf eine gute Art gemischt wird, ja, und hier ist es ja so ein bisschen Pop meets Arthouse und Disco-Opern-Mix, den wir hier erleben. Und da muss ich sagen, der hat mich schon gekriegt. Also das fand ich schon echt cool. Und ich fand auch, dass das eine, auch von der Performance und von allem her, wirklich ganz großartig ist. Es ist eine unfassbar gute Stimme. Es ist ein sehr stilsicherer Mix. Es ist nicht so, die Performance drumherum ist jetzt nicht so overacted, übertrieben, auch wenn sie sehr künstlich eben ist. Aber die Sängerin steht eben im Vordergrund, die auch einfach eine tolle Erscheinung ist, wie ich finde. Und das Ganze hat schon einen echt coolen Stil irgendwie. Also auch hier wieder viele Geigen im Einsatz und wieder ne, hohe Violinenzahl und Windmaschinen und du hast natürlich alles, was du so irgendwie brauchst. Aber es ist eben nicht so dieses typische ja, Spandex-Tanzgruppen-Feeling oder ne, so Oversex-Performance und so wie du das dann oft hast, ne, die Tänzerinnen, die alle im Hintergrund irgendwie denkst, sie haben jetzt irgendwie gerade frei von der Strip-Lokalstange und tanzen da jetzt noch so ein, um irgendwie vom Song abzulenken, sondern hier ist wirklich wieder das Lied im Mittelpunkt und die Künstlerin im Mittelpunkt. Und das hat mir echt sehr gut gefallen, obwohl ich das nicht gedacht habe. Also ich bin nicht unbedingt immer der große Fan von diesen Mix-Varianten, aber hier hat es mich irgendwie gepackt.
Ja, sie ist ja auch ganz jung noch, ne? Wie alt ist sie?
17.
17, ich bin ja 17 Jahre alt, ne? Also das ist schon erstaunlich. Erinnerst du dich an den Siegersong vom letzten Jahr, JJ, der Österreicher, der ja so ein Countertenor war und dann in diese Höhen hochgesungen hat mit diesem ja. Schiff auf der Bühne? Muss man jetzt solche Konzepte auspacken, um bei diesem Gesangswettbewerb das zu erzielen, was ich gesagt habe? Ne? Die Exzellenz in der Stimme, die kriegt man natürlich dadurch, wenn man ausgebildete Opernsänger dahin bringt mit einem besonderen Song. Ist das Freiticket, den ESC bis in alle Ewigkeiten zu gewinnen?
Ich glaube nicht. Also es kann natürlich auch sein, dass man sich jetzt gerade deswegen sagt, das ist jetzt ein bisschen zu ähnlich wie der Letztjahressieger und dass es deswegen vielleicht gerade dieser Mix dieses Mal weniger Chancen hat. Ne? Kann alles passieren. Ich glaube, es ist eben immer dieser Überraschungsmoment, der eben auch wichtig ist. Ne? Also es hat ja auch immer wieder, sind die nach vorne gekommen, weil die auch für so ein Aha oder so ein Wow-Effekt gesorgt haben, wie, das hätte ich hier jetzt nicht vermutet. Auch wenn es dann eben mal total Gaga war oder wenn es eben dann plötzlich mal in Richtung Hard Rock oder irgendwie Sonstiges ging. Also auch das kann ja dann immer in dem Moment eine Chance haben. Aber natürlich ist jetzt, glaube ich, dieser Mix, dass du Oper und Kunst und Geigen und Streicher und das dann eben da miteinander mischt, ist auf jeden Fall etwas, was mehr Exzellenz, wie du sagtest, nach vorne bringt, als jetzt einfach nur, wir singen halt einen Popsong.
Ich glaube, jetzt ist aber auch mal genug mit Arte hier, oder? Ja, mit diesen ganzen Songs, mit Anspruch und dem ganzen Gebimse. Jetzt ist aber auch mal wirklich, jetzt wollen wir mal so ein bisschen mehr in die Richtung, ich sag mal, Kuriositäten gehen. Ja. Und eine, die ebenfalls sehr weit oben steht in den Wettquoten, kommt aus Griechenland und heißt Ferto von Akilas. So, und da hören wir ganz viele so Nintendo und Gameboy und Computerspielklänge. Wir haben auch ein Lied komplett auf Griechisch. Holt dich das ab oder überfordert es dich?
Also es holt mich musikalisch jetzt nicht besonders ab und finde ich, also ist jetzt nicht so zu mitsingen, aber mir gefällt trotzdem die Idee und mir gefällt auch irgendwie die Performance von dem Typen, ne? Wie hieß er? Akilas.
Akilas, ja.
Ne? Akilas. Der so ein bisschen, ich fand, er saß so ein bisschen im Glöckler-Outfit oder Look so rum und streichelt dann einen Mops und ist dann so als Jump-and-Run-Figur in Videospielen der 80er zu sehen. Das hat auf jeden Fall Charme. Also ich mag ja solche Sachen, die schräg sind. Also einfach nur, wo ich lachen muss, wo ich denke, was für eine geil bekloppte Idee. Und auch wenn das eben jetzt musikalisch vielleicht nicht ganz weit vorne ist, hat es auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen Entertainment-Faktor. Und was hierbei ja spannend war, das ist zwar so diese klassischen 80er-Jahres-Sounds und eben auch so diese Gameboy-Sounds und so damit verbindet, aber dann eben ja auch mit klassischen griechischen Instrumenten, ne? Also und mit diesem wirklich bekannten griechischen Sound und du merkst da trotzdem noch was Traditionelles dabei. Das fand ich wiederum sehr gewagt, sehr mutig und sehr, sehr ansprechend. Also dass du das so schaffst, dass du wirklich eine ganz schräge Performance, die aber trotzdem irgendwie das griechische Gefühl und griechische Rhythmen damit reinbringt und vermittelt und das mit so einem Retro-Sound. Also es ist nicht eingängig, aber es macht viel Spaß und gute Laune.
Und stilistisch hätte das doch sicher auch gefallen, dich als Akilas zu verkleiden. Ja. Oder für Kalkofes Mattscheibe, das sehe ich doch sofort vor mir.
Natürlich. Das wäre eine wunderschöne Vorlage gewesen. Also genau diese schrägen Typen, die aber heute, wie gesagt, eher bei mir so das Gefühl geben wie, Respekt, finde ich aber cool. Und früher wäre es so gewesen wie, oh, das ist jetzt aber hier so ein kompletter Außenseiter, über den kannst du jetzt, den parodierst du gern. Heute muss ich eher sagen, cool, dass ihr euch das traut und ja, hat mir gefallen, auch wenn ich nicht unbedingt mir jetzt die Single holen würde.
Ja, es hat ja auch eine Botschaft, eine konsumkritische Botschaft, da zählt ja alles auf, was man ihm liefern soll, was er alles auch noch haben will, ne, teures Essen, teures Geld, teure
Häuser, eine Yacht und ein Auto.
Insofern spricht er auch einen gesellschaftlichen Trend an, finde ich irgendwie auch ganz interessant. Und da ein paar fremdsprachige Wörter kommen auch noch drin vor. Also Englisch habe ich da ein bisschen drin.
Ein bisschen Französisch,
aber eigentlich Griechisch.
Also auf jeden Fall ein wirklich sehr interessanter Song. Und ich finde, genau solche Songs braucht man immer so als Würze beim ESC. Ne? Also so welche, wo du merkst, wie, okay, die nehmen sich jetzt gerade gar nicht mal ganz so ernst. Die wollen nicht unbedingt gewinnen. Die wollen einfach nur gut unterhalten in dem Moment und irgendwie, ne, mal Spaß haben. Und vielleicht klappt's ja auch, aber da hat man so das Gefühl wie, es zählt die gute Laune. Und ich glaube, das ist, und dieses sich nicht ernst nehmen. Und das ist ja auch eine Stärke, die auch wir mal kurze Zeit hatten, ne, wenn wir an Gildo Horn oder damals noch an Stefan Raab uns denken, aber gerade Gildo Horn eben so mit dem, wie wir parodieren hier jetzt mal so ein bisschen das ganze Geschehen, eben auch noch zu einer Zeit, als man das noch sehr, sehr ernst nahm, aber da dann so eine Lockerheit reingebracht hat und das hat auch kaum jemand verstanden. Da haben die Leute auch nicht verstanden, was der da macht und was der da tut und was der da singt auf Deutsch. Und trotzdem hat das ganz gut funktioniert und wir sind da sogar recht weit nach vorne mitgekommen, weil glaube ich, man schon gemerkt hat, wie, das ist aber lustig und das macht uns jetzt Spaß gerade in diesem Moment.
Du hast ja eine große musikalische Affinität zu Großbritannien. Also deine Lieblingsband ist doch auch Madness, nicht wahr?
Absolut.
Die aus Großbritannien kommen. Dann schauen wir uns doch mal an, was die Briten dieses Jahr schicken. 1, 2, 3 von Look Mom, No Computer. Ist das ein Song, der sich auch nicht zu ernst nimmt, der dir Spaß macht?
Ich musste auf jeden Fall lachen, als ich das sah, weil ich dachte so, also erstens mal, England, wirklich, ich liebe die englische Musik, die britische Popmusik und also das ist so mein Favorit, ja, immer, also das ist das, was ich am liebsten höre. Und ich mag eben Madness und ich mag eben gerade auch diese Art der Engländer, dass sie Humor und Ernsthaftigkeit in der Musik verbinden können. Dass es da nicht immer nur Pathos ist oder so, sondern die schaffen es eben auch, ernste Themen auf heitere Art rüberzubringen. Und gerade auch Madness sind da ja ganz weit vorne, weil die haben gerade in ihren Texten konterkariert das komplett auf die Musik, ja, was man da hört. Und das fand ich jetzt hier bei den Engländern sehr in diesem Falle auch mal wieder mutig, denn gerade die letzten Jahre haben sie ja fast schlimmer als wir den letzten Platz oder das Ende für sich abonniert. Was ich auch wirklich nicht verstehe, weil sie gehörten immer mal lange Zeit ja wirklich mit immer so zu den Top-Favoriten und eigentlich wissen die ja, wie gute Popmusik, die international funktioniert, wie man das macht. Deswegen sitze ich da eigentlich immer recht kopfschüttelnd jedes Jahr und denke, was ist los? Was läuft da irgendwie bei euch nicht? Und dieses Mal hat es mir aber wirklich irgendwie gut gefallen, weil ich dachte, das ist jetzt so wirklich so voll dagegen. Also so, da hatte ich so das Gefühl, wie eben diesmal, ja, wir müssen auch nicht gewinnen. Ne? Also wir müssen nicht gewinnen, aber wir machen mal was Lustiges. Und das hat mich natürlich als Boomer auch total angesprochen, weil das hat ja auch voll dieses 80er-Feeling. Erstens plötzlich ein Titel aus England zu hören, der 1-2-3 heißt und wo immer halt deutsch 1-2-3 gezählt wird. Der Rest ist dann wieder Englisch. Und dann so ein Musikmix, der so voll 80er-Jahres-Stil ist. Du musst so an Captain Sensible ein bisschen denken und an Thomas Dolby von früher. Vom Sound und dann eben aber auch so mit ein bisschen Punk-Elementen fast und also ich weiß auch nicht, so ein ganz wilder Mix, der da irgendwie kommt und sehr, sehr schräg, dazu aber auch trotzdem so ein etwas brutaler Stampfbeat, der da so die ganze Zeit durchgeht und du hast aber so ein bisschen so ein Back-to-the-Future-Feeling ja auch am Ende mit dem fliegenden Mini, der dann aus dem Bild schießt, jedenfalls in dem Video und eine sprechende Pizza hast du dabei und so. Also es ist total verrückt, total schräg, bringt so die alten Computer wieder auch mit rein. Ähnlich wie ja auch bei dem Griechen. Also bei der Grieche hat ja auch dieses 80er-Jahre- und Computerspiel-Feeling hier drin. Da sind die sich beide ja sehr, sehr ähnlich. Hat so einen kompletten Gaga-Text. Also hat mir komischerweise dann sehr gefallen. Und ich fand es irgendwie sehr, sehr lustig und dachte, die Engländer haben zumindest ihren Humor wieder entdeckt. Und das hat mir dann doch Freude gemacht.
Dann würde ich sagen, enden wir unsere kleine musikalische Reise durch Europa mal hier in Wien beim Gastgeber. Der Tanzschein von Kosmos Österreich.
Sie brauchen einen Tanzschein, da muss ich streng sein, weil ohne Tanzschein lass ich sie nicht rein. Haben Sie einen Tanzschein, das soll kein...
So, geh bitte, das ist also der Beitrag von unseren Gastgebern. Olli, hast du deinen Tanzschein gelöst?
Ich fand das, es hat mir gefallen, weil das ist genau das, was wieder das zusammenfügt, weil wir am Anfang drüber gesprochen haben, dieser österreichische Humor, ja, jetzt zu wissen, wir sind die Gastgeber, das heißt ja dann auch, wir wollen gar nicht nochmal, also jetzt, ne, also reicht dann ja auch. Das heißt, jetzt lassen wir es einfach, jetzt machen wir einfach Spaß, ne, und jetzt machen wir so, na, Tanzschein, ne? Das ist so, das war, hat für mich genauso dieses alte Falco-Feeling, wo wir eben da gesprochen haben, oder eben so dieser Humor, der jetzt so da bei modernen Produktionen aus Österreich immer mitschwingt, hat das voll rübergebracht. Ich fand das sehr locker und hat mich auf jeden Fall zum Lachen gebracht. Ich fand es eben auch in diesem Sinne mutig, dann sozusagen so, wir sind jetzt hier die Sieger, jetzt machen wir mal was ganz anderes, so mit den tanzenden Tieren im Hintergrund, also so die Menschen mit Tiermasken und es geht um Tiertanz in der Disco, also man fühlt sich so ein bisschen wie im Wiener KitKat Club oder im österreichischen Berghain. aber das Ganze wieder mit viel, viel Ironie und Spaß und ein bisschen schwarzem Humor, also finde ich sehr, sehr cool. Also jetzt gerade als Gastgeber, der jetzt eben mit künstlerisch viel hochwertigeren Performance, ja, den Sieg geholt hat, jetzt einfach mal zu sagen, ach komm, geh scheißen, wir machen jetzt mal wieder was Lustiges, jetzt haben wir wieder Spaß. Das fand ich sehr cool.
Ja, guck mal, das ist doch ganz versöhnlich. Wir hätten jetzt erwartet, dass du das vielleicht furchtbar findest, aber das freut auch unsere österreichischen Hörerinnen und Hörer, ja, die wir natürlich haben, weil wir senden ja im ganzen deutschen Sprachraum. Und jetzt geht sie los, die ESC-Woche. Heute Montag, Dienstag und Donnerstag die Semifinals. Guckst du die auch oder lässt du die aus?
Die Semifinals werde ich nicht gucken. Ich werde das auch nicht schaffen. Ich habe ein paar Tage, mache ich ja auch mal Pause jetzt. Aber dann werde ich, glaube ich, zum ESC werde ich wieder dabei sein und freue mich jetzt doch auch darauf und bedanke mich an dieser Stelle wirklich bei euch, weil ich hatte ihn so echt nicht mehr so dieses Jahr so gar nicht so richtig auf dem Schirm und war nicht angefixt. Aber dadurch, dass ich mir das jetzt alles angeschaut und gehört habe, habe ich wieder richtig Bock drauf und werde dann auch live dabei sein.
Ja, wie toll. Das geht mir auch so, dass ich immer viel mehr Lust habe, mich damit zu befassen, wenn ich schon weiß, was kommt und wenn ich die Titel kenne und so. Und du fandest ja auch eigentlich alle einigermaßen gut. Was wäre so von denen, die wir heute besprochen haben, dein Favorit?
Vielleicht Frankreich.
Okay.
Ich würde vielleicht Frankreich sagen, weil das hat mich irgendwie... Ja, irgendwie dann doch auch berührt, also so vom Ganzen her. Also als Gesamtkunstwerk hat mich das, glaube ich, so am meisten positiv wirklich beeindruckt. Und über die anderen jetzt, also egal ob Österreich, Griechenland oder England, ich freue mich immer, wenn Humor gewinnt und wenn die irgendwie nach vorne kommen. Deswegen drücke ich denen auch die Daumen. Aber jetzt so vom Gesamten her wäre ich im Moment vielleicht bei Frankreich.
Wunderbar. Ja, da haben wir doch neun Favoriten im Rennen. Sehen wir beide auch so ein bisschen so. Man hat noch nicht viel von Frankreich auf den Bühnen gesehen. Also insofern ist da auch noch eine Dynamik in dieser Woche drin. Wer weiß, vielleicht ist Frankreich am Ende auch der große Sieger.
Oh lala, ich würde mich freuen. Frankreich. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Und ich bin sehr gespannt. Also ich bin wirklich, und ich bin natürlich auch gespannt, was mit dem deutschen Beitrag wird. Drücke auch hier die Daumen. Ne? Aber ich würde mal sagen, wir sollten nicht schon den Schaumwein kalt stellen für den Gewinn von Deutschland. Aber vielleicht ein Eierlikörchen dann, wenn wir es schaffen, dass wir nicht ganz hinten sind. Das wäre ja auch schon mal was.
Versöhnlicher kann es nicht mehr werden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir. Vielen Dank, Oliver Kalkofe.
Vielen Dank. Danke auch. Bis vielleicht zum nächsten Mal. Danke.
Oliver Kalkofe bei ESC Update. Das war sehr cool, dass er sich so viel Zeit genommen hat. Und wenn ihr noch mehr von dem Kalk und dem ESC hören wollt, in der Folge, die heute rauskommt von Kalk und Welk, dem Podcast, den er zusammen mit Oliver Welke moderiert, da ist der ESC tatsächlich auch ein großes Thema. Und da haben sie auch einen Gast, nämlich Dr. Pop. Und auch da wird nochmal so ein bisschen analysiert, was haben wir dieses Jahr so auf der ESC-Bühne. Also da auch unbedingt gerne reinhören. Stichwort ESC-Bühne. Lieber Nils, auch da wird Sarah heute ja zu sehen sein. Was steht heute an diesem Montag für Sie an?
Probentag, großer Probentag. Es gibt ja zwei Durchläufe der Show. Morgen tritt sie ja beim Halbfinale auf, eben außer Konkurrenz. Und das wird heute zweimal komplett durchlaufen gelassen. Um 15 Uhr ist, glaube ich, der erste Durchlauf, 3 Stunden oder 2,5. Und dann eben am Abend nochmal um 21 Uhr. Also ist ein langer Tag in der schönen Wiener Stadthalle. Für uns alle.
Wir freuen uns sehr auf diesen Tag, auf diesen Montag hier in Wien und wir bedanken uns sehr, dass ihr heute zugehört habt bei der ersten Folge von ESC Update täglich aus Wien. Wir hören uns morgen wieder am Tag des ersten Halbfinales und da werden wir natürlich über alles reden, was ihr da in dieser Show sehen könnt, über die 15 Acts, die da auf euch warten und wir werden tatsächlich morgen auch über ein Land reden, das nicht dabei ist. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, 5 Länder boykottieren dieses Jahr den ESC wegen der Teilnahme Israels, unter anderem die Niederlande. Da schauen wir uns mit unserer Korrespondentin den Fall Niederlande mal ein bisschen genauer an.
Nils, vielen Dank, dass du da warst. Ja, und vielen Dank an euch alle, dass ihr uns zugehört habt. Nils kommt nochmal diese Woche, denke ich mal. Wir müssen mit dir nochmal sprechen, direkt vorm Auftritt, wie nervös denn Sarah wirklich ist. Denn das wird jetzt jeden Tag auch noch immer schlimmer. Ja, und wir bleiben aber ganz gelassen die ganzen Tage. Wir wünschen euch eine schöne ESC-Woche und idealerweise hören wir uns morgen früh wieder. Tschüss.
Ich freue mich drauf. Tschüss.